Sogenannte technische Faktoren treiben auf der einen Seite den Markt vor sich her und auf der anderen Seite gibt es so alte, festgefahrene Meinungen, die im Moment schon massiv hinterfragt werden können. Da geht es hauptsächlich um Immobilien als 100% sicheres Veranlagungsgeschäft.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Zuerst die technischen Faktoren, die derzeit im Markt zu sehen sind. Diese technischen Faktoren, die tauchen im Jahr so drei, viermal auf und sind schwer zu begreifen für Menschen, die mit dem Kapitalmarkt nicht näher bewandert sind, weil hier zu diesen Zeiten, die hier eben während des Jahres auftauchen, fast abnormale Bewegungen stattfinden, die sind mit aktuellen Zahlen, Daten, Fakten kaum zu belegen. Da geht es um sogenannte Verfallstage bei den Optionen. So ein Verfallstag ist jetzt diese Woche Freitag. Man muss sich vorstellen, dass Optionen im Gegensatz zu Anleihen oder zu Aktien kein ewiges Leben haben, sondern diese Optionen, diese Rechte, irgendetwas auszuüben. Eine Option kann also ein Recht auf Kauf, auf Verkauf zu bestimmten Preisen sein. Und diese Rechte verfallen an einem bestimmten Tag. Und das bedeutet, dass wenn jemand solche Optionen hält, dann müssen diese Optionen vor dem Verfallstag noch gehandelt werden. Da muss irgendeine Aktion passieren, sonst ist die Option am nächsten Tag null wert. Die gibt es einfach nicht mehr, die löst sich auf. Und man muss auch dazu sagen, dass die Großanleger, die institutionellen Anleger, kaufen Optionen nicht, um damit zu spekulieren, sondern Optionen werden meist gekauft, um Portfolios gegen bestimmte Bewegungen abzusichern. Es ist nur so, dass natürlich diese Absicherungsinstrumente auch für Spekulation verwendet werden können. Aber die große Masse an Optionen ist kein Spekulationsinstrument, sondern da werden große Portfolios abgesichert. Es gibt also eine Erwartungshaltung, dass zum Beispiel der Markt korrigieren könnte und man will sich gegen fallende Kurse absichern, dann gibt es solche Optionen, mit denen man das erreichen kann. Ist so ein Ereignis nicht eingetreten oder der Markt entwickelt sich in eine andere Richtung, dann würde diese Option normalerweise verfallen. Man hat die Prämie bezahlt, die Versicherungsprämie bezahlt und fertig. Und an diesem Freitag ist in Summe ein Optionsverfall von, also dieser Hintergrundwert, der dahinter liegt, ist mehr als 3 Billionen Dollar groß. Und dementsprechend groß sind in solchen Wochen vor solchen also Optionsverfalls Terminen die Bewegungen an den Märkten. Und das, was derzeit auch besonders ist, dass die Aktienmärkte steigen, nach oben gehen und normalerweise sagt man dazu, dass wenn die Märkte steigen, die Volatilität, die Schwankungsbandbreite an den Märkten sinkt. Aktuell ist aber neben der steigenden Aktienkurse steigt auch die Volatilität und das ist etwas Besonderes. Es gibt also Personen, die diese technischen Werte beobachten, sagen ganz klar, dass die Volatilität eine größere Bedeutung hat, weil es zeigt, wie nervös ist der Markt, wie aktiv ist der Markt, als nur rein steigende Kurse. Das ist also das, was uns diese Woche beschäftigt. Heute kommen die amerikanischen aktuellen Verbraucherzahlen raus. Und je nachdem, wie hier die Inflation sein wird, wird der Druck auf der amerikanischen Notenbank eher größer sein oder etwas weggenommen werden, um am 21. September den nächsten Zinsschritt zu setzen. Es herrscht fast sowas wie Konsens im Markt, dass 0,75% Zinssteigerung eingepreist ist. Wenn also das kommt, gibt es keine große Überraschung. Wenn es weniger ist, wenn die Notenbank weniger die Zinsen hebt, könnte das eher eine weiterhin positive Überraschung sein und den Markt nach oben drücken. Aber warten wir mal ab, was heute so rauskommt, und dann sehen wir weiter. Die Immobilien habe ich kurz angeschnitten, weil Immobilien so im Allgemeinen, in der allgemeinen Meinung als ganz, ganz sichere, todsichere Anlage gehandelt werden. Und in der Tat sind Immobilien in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahren sehr, sehr stark und konstant gestiegen. Da sind mehrere Faktoren zusammengekommen. Man kann auch nicht allgemein sagen, dass der Immobilienmarkt überall jetzt gleich zu behandeln ist. Das sind eher allgemeine Gedanken, die ich hier aufwerfe, damit jeder, der mit dieser Überlegung spielt, eine Immobilie zu kaufen und sich damit aus irgendwelchen notwendigen aktuellen Marktüberlegungen raus entfernen zu können und zu sagen, okay, ich verabschiede mich und habe mein ganzes Geld in Immobilien gepackt, dass man da ein bisschen einfach aus einer anderen Sichtweise das auch beleuchtet. Keine Frage, wenn ein Investor Immobilien geschäftlich als Anlageobjekte sieht und damit möglicherweise handelt, die Immobilien entwickelt, kauft, höherwertig verkauft, das ist eine ganz andere Geschichte, wie wenn ein Privatanleger, und ich höre das sehr oft, fast schon ein wenig frustriert aus irgendwelchen Anlageformen flüchtet und sagt, okay, ich kaufe mir jetzt eine Immobilie und dann brauche ich mir keine Gedanken mehr zu machen, was an den Märkten sich so abspielt. Da ist es immer sinnvoll, das aus anderem Blickwinkel auch zu beleuchten. 2023 dürfte in den meisten europäischen Immobilienmärkten ein kritisches Jahr werden. Immobilien sind normalerweise dafür auch geeignet, dass sehr stark gehebelt, sprich mit Krediten gearbeitet wird. In der Niedrigzinsphase haben die Immobilien natürlich einen Boom erlebt, weil es recht günstig war zu finanzieren. Es gibt immer wieder Stimmen, die sagen, naja, das könnte jetzt ähnlich sein, wie wir das vor der Lehman-Pleite gehabt haben. Und die Immobilien könnten crashen. Es gibt zwei Parameter, die aus meiner Sicht völlig anders sind als in der damaligen Niedrigzinsphase. Sehr viele Kritiker haben ja vor der Lehman-Pleite und vor dem Zusammenbruch des Immobilienmarktes in Amerika der Notenbank, der Fed, vorgeworfen, dass sie durch die Niedrigzinspolitik die Grundlagen dafür gelegt hat, dass überhaupt so eine Immobilien- oder so eine Spekulationsblase entstehen hat können. Damals waren aber auch die Banken noch viel, viel lockerer bei der Kreditvergabe. Es gab noch keine restriktive MiFID-Bestimmung. Ich kann mich erinnern, ich war, ich glaube, 2005 oder 2006 auf den Bahamas, und wir waren da in der Stadt spazieren und haben uns wirklich teure und Luxusuhren angeschaut, und für den Verkäufer wäre es normal gewesen, diese Uhr für eine bestimmte Zeit als Kunde mitzunehmen und quasi zu probieren, zu testen und dann 5 Monate später zu zahlen. Das bedeutet, dass der die Möglichkeit gehabt hat, im Hintergrund, wie auch immer besichert, so ein Geschäft zu finanzieren. Ich konnte es damals nicht glauben, dass mir das angeboten wird. Null Sicherheit in Wahrheit dahinter. Und das Gleiche ist auch bei den Immobilien passiert. Damals haben Banken Kredite rein nur auf die aktuelle Bewertung von Immobilien vergeben. Da sind dann Schätzgutachten der Bank gebracht worden oder Schätzgutachter der Bank haben neue aktuelle erstellt und ist der Marktwert der Immobilie gestiegen laut Schätzgutachten, dann hat sich das Kreditvolumen auch erhöht. Und damit ist natürlich niedrige Zinsen, aber gleichzeitig die lockere Vergabepolitik der Banken hat diese Story sehr, sehr stark beschleunigt. Das, was wir jetzt in den vergangenen Jahren gesehen haben, war aufgrund einerseits der Unsicherheit und auf der anderen Seite aufgrund der Niedrigzinspolitik ist recht viel konservatives Kapital in Immobilien geflossen, nur mit einem wesentlichen Unterschied. Dieses Geld ist aufgrund der Unsicherheit in Immobilien geflossen und nicht, also niedrige Zinsen haben veranlagtes Geld bewegt, aber nicht so stark niedrige Zinsen in Form von Kredit zu Käufen geführt. Und zusätzlich, man braucht ja heute nur zu einer Bank gehen und versuchen, Geld aufzunehmen, sehen wir, dass die vorhandenen Werte für die Banken keine Sicherheit mehr darstellen. Und man kann heute nicht mehr so einfach Immobilien einfach belehnen und sagen, naja, da habe ich 1 Million Sicherheit und gibt es mal 500.000, sondern die aktive Cashflow-Sicherheit ist heute für die Banken viel, viel wichtiger, dass dieser Kredit aus der Liquidität bedient werden kann und nicht einfach nur so besichert wird. Bei der Vermietung gibt es natürlich jetzt eine neue Situation, die man auch mit berücksichtigen muss. Die Betriebskosten sind sehr stark gestiegen. Es ist aber natürlich so, wenn ich mir heute eine Immobilie kaufe, dann ist es völlig egal, ob ich die Immobilie gekauft habe oder miete. Die Betriebskosten muss ich so oder so zahlen und wohnen muss ich so oder so. Wenn ich aber jetzt Immobilien mir kaufe, um diese zu vermieten, dann muss ich natürlich damit auch kalkulieren, ob meine Mieterschicht dementsprechend auch liquide ist und die Möglichkeit hat, um die Miete auch zu bezahlen, plus die gestiegenen Betriebskosten. Menschen, die das Geld nicht haben, werden natürlich auch dazu gezwungen, möglicherweise in WGs zu gehen oder die Jüngeren nicht so schnell von zu Hause auszuziehen, sondern länger im Hotel Mama zu bleiben, weil das alles günstiger ist. Und das ist eine Schicht, die mir dann bei der Vermietung von Immobilien möglicherweise fällt. Viele sagen, ja, aber es wird dann ähnlich wie in Amerika zu großen Versteigerungen kommen. Das glaube ich eher nicht, eben weil die europäischen Finanzierungsrahmenbedingungen deutlich konservativer sind als die amerikanischen und mittlerweile vergeben die Banken eben die Kredite nicht mehr ganz so leicht. Wenn man Immobilien kauft, dann sollte man natürlich auch sich näher anschauen, in welcher Phase kaufe ich die Immobilie? Es ist fast auch schon in Europa normal geworden, dass Immobilienentwickler, ich nenne es immer das chinesische Modell, begonnen haben, auch hier zu spielen. Das heißt, sie haben begonnen, Immobilien zu verkaufen, bevor das Projekt gestartet wurde. Und haben damit über Anzahlungen schon Geld eingenommen und diese Einnahmen, diese Liquidität haben sie verwendet, um die Finanzierung bei der Bank auf die Beine zu stellen. Und das sind ganz kritische Modelle, die sollte man natürlich sehr vorsichtig hinterfragen. Solange der Markt wächst, solange die Kunden das Versprechen kaufen, solange Liquidität genug da ist, ist das überhaupt kein Problem. Wenn das Modell aber nur kippt, und das ist das, was wir derzeit in China sehen, dass die chinesischen Projektentwickler tatsächlich begonnen haben, in den letzten Jahren sehr, sehr stark Immobilien schon zu verkaufen, bevor sie nur irgendetwas gemacht haben. Und dadurch, dass jetzt aber sowohl nachfrageseitig als auch von der Regulatorik eine Bremse ihnen eingezogen wurde, können sie die Projekte nicht mehr so schnell abwickeln und herstellen, wie es notwendig wäre. Jetzt stockt auf der Käuferseite die Liquidität, weil die Käufer unsicher sind, deswegen neue Projekte nicht so schnell mehr kaufen. Deswegen kommen aber die Unternehmen, Liquiditätsseite, natürlich in Probleme. Und das hat teilweise auch hier schon in Europa stattgefunden. Ich habe also sehr, sehr viele Projekte gesehen und von Projekten gehört, wo mir Anleger gesagt haben, ja, sie kaufen vom Plan weg jetzt mal die Immobilie, müssen 40-50% anzahlen und das Objekt wird dann in 2-3 Jahren fertiggestellt. In einer, wie gesagt, Boomphase, eine lockere Geschichte, aber wenn einmal im Markt einige Dinge stocken, dann kann das kritisch werden. Und dass es stockt, das sehen wir. Es gibt eine Statistik, also eine Zahl, die derzeit sogar aus der Bauindustrie kommt, dass in etwa 18-20% der Projekte, die im Baubereich gestartet hätten werden sollen, gestoppt wurden oder zumindest stillgelegt wurden. Es gibt mittlerweile auch Bilder, die an 2008 ein wenig erinnern. Damals sind die großen Baustellen gestanden, die Kräne sind gestanden, weil von heute auf morgen alles abgedreht wurde. Derzeit steht es nicht deswegen, weil wie damals der Immobilienmarkt zusammengebrochen ist und die Finanzierung nicht möglich war, sondern derzeit stehen Baustellen, weil die Preise explodiert sind und die Kalkulationen, die ursprünglich angesetzt wurden, nicht gehalten werden können. Es gibt ein Segment, das sind die Top-Immobilien, High-Segment, die sind recht stabil. Die steigen normalerweise im Preis nicht so stark, weil es dort nicht zusätzlich noch mehr ungeplante Nachfrage gibt. Man kann recht gut abschätzen, wie groß dieser Top-Segment ist. Und auch wenn mal wirtschaftliche Schwierigkeiten auftauchen, in diesem Top-Segment werden die Immobilien trotzdem weitergekauft. Die werden meist nicht aus Kredit finanziert und im Top-Segment investieren die Investoren auch nicht nur aus Rentabilitätssicht. Das heißt, die müssen nicht alle Objekte permanent sich schön rechnen. Wenn jemand eine Immobilie haben will, dann kauft er normalerweise diese Immobilie. Es gibt 4 Faktoren, die normalerweise die Preise von Immobilien in die Höhe treiben. Und das sind Faktoren, die man immer wieder beleuchten muss. Wie schaut das aktuell aus? Wie schaut es für die Zukunft aus? Weil ich daraus abschätzen kann, ob diese treibenden Faktoren weiterhin aufrecht bleiben oder möglicherweise geschwächt sind. Ein Faktor für Aufwärtstrieb bei Immobilienpreisen ist die Zuwanderung und ist die demografische Entwicklung. Das war in den vergangenen Jahren sehr, sehr stark. Sowohl die Zuwanderung als auch aus der Demografie heraus, dass die Babyboomer-Generation und auch deren Kinder sehr stark in Einzelhaushalte gegangen sind. Das heißt, da war sehr, sehr viel zusätzliche Nachfrage da, auch von der Zuwanderungsseite her. Nummer 2, die Zinsen. Wenn die Zinsen niedriger sind, ist es normalerweise leichter zu finanzieren. Die Zinsen sind sogar negativ gewesen. Es hat noch nicht bedeutet, dass wenn jemand Kredite aufgenommen hat, der von der Bank sogar Zinsen bekommen hat. Aber die Zinsen drehen sogar eindeutig. Damit werden Finanzierungen teurer. Natürlich sind Finanzierungen im Vergleich zu Finanzierungen vor 10 Jahren derzeit auch noch sehr günstig. Aber alles, was so vor 3 Jahren, 5 Jahren gemacht wurde, 2 Jahren dazu im Vergleich, sind die aktuellen Finanzierungen deutlich teurer. Dann Faktor Nummer 3, wie viel wird gebaut? Man hört immer wieder Zahlen, wie viele Immobilien notwendig wären. Allein wenn ich Wien hernehme, hört man immer wieder, dass Wien alleine in etwa 25.000 Wohnungen bräuchte, um die Nachfrage tatsächlich bedienen zu können, die derzeit da ist. Wenn man Märkte hernimmt wie Deutschland, dort sprechen wir in Gesamtdeutschland von mindestens 400.000 notwendigen weiteren Wohnungen. Diese Zahlen werden permanent verfehlt von der Politik, die schaffen das nicht ganz. Das ist natürlich eine Grundnachfrage. Diese Nachfrage stabilisiert den Immobilienmarkt. Und Punkt Nummer 4, die Einkommensentwicklung. Wie entwickeln sich die Einkünfte, die Nettoeinkünfte der möglichen Käufer oder möglichen Mieter? Und wenn wir diese vier Faktoren derzeit anschauen, Zuwanderung und Demografie ist weiterhin vorhanden und stabilisiert den Immobilienmarkt. Die Zinsen sind deutlich am Steigen, das ist eher ein kritischer Punkt. Wie viel wird gebaut? Das ist ein Stabilisationsfaktor, weil immer noch zu wenig gebaut wird im Vergleich dazu, was notwendig wäre. Und die Entwicklung der Einkommenssituation ist derzeit eher kritisch zu sehen, weil durch die sehr starke Inflation, durch die gestiegenen Betriebskosten, aber gleichzeitig sind die Löhne nicht in der gleichen Relation gestiegen, passiert derzeit ein Nettoeinkommensverlust in der breiten Schicht und damit fällt hier Kaufkraft weg. Es sind also sehr komplexe Themen, die ich hier mit berücksichtigen muss. Ich habe jetzt gar nicht alle Themen, die ich mir hier zusammengeschrieben habe, schon erwähnt und einbauen können. Aber wenn man Immobilien hernimmt, dann ist es immer wieder ganz wichtig, in der Region, wo man überlegt, die Immobilie zu kaufen, sich tatsächlich ein gesamtheitliches Bild zu machen und zu sehen, in welchem Zyklus, mit welcher Amplitude bewegt sich dort der Immobilienmarkt, wo stehen wir derzeit, wie könnten die Aussichten sein, um hier nicht in eine Falle hineinzulaufen und dann möglicherweise sehr, sehr lange diese gekaufte Immobilie sich schön reden zu müssen, um nicht mit Verlust möglicherweise auszusteigen. Ich hoffe, dass ich auch heute wieder mal mit diesen Gedanken eine neue Idee ins Spiel bringen konnte und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.